und dann auf die Bedeutung des Gebetes hinweisen und schließlich möchte ich morgen mehr die Innenlinie aufzeigen, wo es um innergemeindliche Prozesse geht, wo die Gemeinde durch Verführung und Abfall in eine besondere Bewährungszeit hineingestellt ist. Ich erinnere mich daran, dass unser lieber Bruder Arthur Muhl oft auf die Zeitereignisse hingewiesen hat, indem er göttliche Zeitabschnitte der Bibel herausgegriffen hat und versucht hat, sie auch in diese Zeit hineinzuprojizieren. Und oft hat er von den Stunden gesprochen. Ich möchte zunächst also einleitend einige Stellen zu der letzten Zeit und Stunde sagen. Ein ganz bekanntes Wort, und das ist auch dann die Motivation für unsere innere Einstellung und das Gebet, findet sich in Römer 13, Vers 11. Und dies ist noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben. Wenn also schon der Apostel Paulus in der damaligen Zeit vor fast 2000 Jahren von einer Stunde gesprochen hat, die letzte Phase im bösen Äon einleitet, dann können wir sagen, ja, es war schon Endzeit im weiteren Sinn. Dieser Begriff der Stunde, der ist also nicht exakt mathematisch zeitorientiert einzusetzen, sondern ist sehr stark ein qualitativer Begriff. Da ist ja in der Bibel von Tagen die Rede, von einem Tag Gottes, dann von dem Tag Jesu Christi, von dem Tag des Zorns und der Rache. Und hier wird also eine kleinere Einheit genommen, das heißt eine Konzentration auf das Ende hin. Aus 1. Johannes 2, Vers 18 eine weitere Stelle. Kindlein, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Auch da ist wohl dieser Zeitbegriff identisch mit dem, den der Apostel Paulus benutzt hat. Und er weist darauf hin, dass gerade in dieser letzten Stunde, in der Endzeit, nicht nur der Christus in der Gnadenzeit verkündigt wird, sondern dass da auch ein Widersacher ist, ein Anti- oder besser gesagt ein anstatt Christus. Um das hier schon gleich zu sagen, das wird uns auch morgen beschäftigen, ist eindeutig eine klare Scheidung zwischen Christus und dem Antichristen von der Bibel her vorgenommen. Wer nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist als Sohn Gottes, läuft also auf der antichristlichen Linie. Und ich denke, das kann ich hier offen sagen, kein Muslim, der wirklich glaubt, kann bezeugen, dass Jesus Christus als Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist. Jesus ja, als Prophet, aber er wird im Koran immer nur bezeichnet als Sohn der Maria. Ich habe mich gerade in der letzten Zeit sehr stark anhand des Korans mal mit den eigentlichen Aussagen befasst. Und liebe Geschwister, das wird uns immer wieder beschäftigen. Ich habe das auch bei unseren Geschwistern im Buch schon gesagt. Es geht gar nicht darum, wie einzelne Leute, Christen oder Moslems, denken oder sich verhalten. Ob sie sagen, das ist eine aggressive Religion oder es ist eine andere, mehr friedliche, sondern wir müssen die Geister prüfen, darauf komme ich nachher nochmal zurück, die hinter den Schriften stehen. Und da ist eindeutig gesagt, Gott hat keinen Sohn. Ja, diejenigen, die das glauben, die stehen unter dem Fluch und können in diesem heiligen Krieg bis hin zur äußeren Gewalt verfolgt werden. Das nur zu diesem Begriff der Stunde, weil hier Johannes den Begriff des Antichristen gebraucht. Und das hat ja alles auch Auswirkungen hinsichtlich der äußeren Verhaltensweise. Wie man nun die Religion nach außen hin vertritt, wie man Botschafter des eigenen Glaubens ist. Und da spricht dann in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 der erhöhte Herr im Zusammenhang mit dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia, Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und da merken wir, das ist eine andere Zeit. Auch eine letzte Stunde, die aber in Verbindung mit der letzten Jahrwoche in Erscheinung tritt. Eine schwere Zeit, haben wir schon gehört, eine schwierige Situation. Und es kommt eine Stunde der Prüfung, der Versuchung über den ganzen Erdkreis. Da steht in der Schrift dann aber Ökumene. Und das ist ja auch interessant, das war der damalige bekannte Erdkreis ums Mittelmeer herum. Und ich denke, in dieser Stunde stehen wir einerseits, weil Satan als brüllender Löwe viele gläubige Christen durch Andersglaubende verfolgen lässt. Und was bei uns sehr stark hier im westlichen Lager, sprich Europa, Nordamerika der Fall ist, das ist Satan als Engel des Lichts. Darüber habe ich immer wieder, wenn ich hier auch etwas zur Prophetie zu sagen hatte, gesprochen. Und dann wird von der letzten Gerichtszeit und Erntezeit gesprochen, Offenbarung 14, Vers 15. Ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde der Ernte ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und das spüren wir irgendwie. Selbst wenn Sie Journalisten, die gar nicht gläubig sind, in ihrer Ausdrucksweise vernehmen, dann wird so etwas wie Apokalypse von ihnen propagiert. Ja, es ist also eine Zeit der Ausreife. Beides reift aus. Das Böse und das bis hin zum letzten Antichristen. Ich werde das nachher noch anhand einiger Fakten aufzeigen. Und schließlich die Gemeinde aber auch. Erntezeit, Ausreifezeit. Offenbarung 18, Vers 16. Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, denn in einer Stunde ist der große Reichtum verwüstet worden. Und worauf bezieht sich die Aussage? Das wird dann in 18, Vers 19 deutlich. Sie, die Kaufleute, die Menschen in der Welt, die Handel trieben, sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen, weinen und trauern und sprachen: Wehe, wehe, die große Stadt, in welcher alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit. In einer Stunde ist sie verwüstet worden, Babylon, diese große Stadt. Und damit leite ich über zu dem, was am 11. September geschehen ist. Die Ereignisse sind Ihnen ja bekannt und immer wieder Tag für Tag berichten die Medien über dieses Ereignis und die Folgeerscheinungen. Es hat auch in der weltlichen Presse im Blick auf das, was dort in New York geschah, das Wort Babylon eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob Sie es auch mal gelesen oder vernommen haben. Damit will ich nicht sagen, dass New York gleich Babylon ist. Aber eins wird deutlich: diese Weltmetropole und das World Trade Center, also dieses Weltwirtschaftszentrum, das da getroffen wurde, ist ein Symbol für die Macht USA, die Wirtschaftsmacht und zugleich das gesamte Weltwirtschaftssystem. Und ebenso das Pentagon, was getroffen ist, steht für die militärische Macht. Babylon ist einerseits ein gottwidriges System und zum anderen gibt es aber eben auch eine zentrale, eine Wirtschaftsmacht. Und in Verbindung auf die religiöse Seite wird Babylon Hure genannt. Und Hurenwesen ist immer das Gegenteil von dem, was in göttlichen Ordnungen sich abspielen soll. Wo von Hure die Rede ist, muss also auch von einem echten Weib die Rede sein. oder im wartenden Zustand von einer Braut, und das bezieht sich immer primär auf Israel. Im weiteren Sinne gibt es natürlich auch Hurenwesen im Christentum. Und dieses Ereignis hat also die Welt erschüttert. Die Welt ist seit dem 11. September nicht mehr, wie sie vorher war. Das verspüren alle. Das wird auch jeder, der gar nicht ans prophetische Wort glaubt, akzeptieren. Wenn Sie mit Bekannten sprechen, die vom Glauben nichts halten, ist irgendwie deutlich, die Welt ist anders geworden. Und ich habe gerade die letzte Ausgabe der Nummer der Zeit noch vor Augen. Da war also ein apokalyptisches Bild und der Hinweis darauf, dass die Angst in Verbindung mit Kriegen das weltbeherrschende Thema ist. In der kleinen Informationsschrift Wort zur Zeit von Klaus Schmidt heißt es, was sich beim brachial herbeigeführten Einsturz der 410 Meter hohen Zwillingstürme zutrug, war eine geringe Vorschau auf Offenbarung 18, Vers 10. Danach fällt Babylon in einer Stunde in Schutt und Asche, und in Manhattan reihte sich ein Wolkenkratzer an den anderen als apokalyptische Wiederholung des Turmbaus. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel kennen Sie ja, wie Gott als Gericht eingriff, und seit der Zeit es die sogenannte babylonische Sprachenverwirrung gibt. Gott wird irgendwo mit Gerichten antworten, wenn der Mensch in eigenmächtiger Weise den Himmel erobern will, wenn er seine Macht dokumentiert auf allen Ebenen. Das Kennzeichen Babylon. Johannes Gerloff, ein deutscher Journalist in Jerusalem, schreibt dazu, Toleranz ist die alles tragende Religion Babylons. Also die Toleranz in dem Sinne, dass jeder glauben kann, was er will, und auf diese Art und Weise wird ja eine gewisse Religionseinheit kommen. Babel ist nicht nur das Land der unbegrenzten Möglichkeiten im materiellen, wirtschaftlichen Bereich, sondern auch ein Markt der religiösen Möglichkeiten. In Babel ist alles erlaubt, wird alles toleriert. Niemand muss seinen Gott, seinen Glauben, seine Erfahrungen, Wünsche oder Vorstellungen zugunsten einer einheitlich vorgeschriebenen Staatsreligion zurückstellen. Aber Toleranz muss sein. Und spätestens hier wird deutlich, dass es nur die wirklich, und so schreibt er, Verrückten in Anführungszeichen, die starrsinnigen Fundamentalisten sind, die nicht anders können, als die Bibel wortwörtlich zu nehmen. Und dass da auch die Gefahr besteht, uns mit den Fundamentalisten in einen Topf zu werfen, wenn wir sagen, allein im Namen Jesu Christi ist das Heil, das ist auch eine Entwicklung, die nebenbei läuft und auch mit zu beachten ist. In der neuesten Ausgabe der Mission für Südosteuropa, da heißt es unter der Überschrift Der religiöse Wahn. Da befasst sich der Autor mit den Folgen. Die Welt vereinigt sich im Kampf gegen das Böse. Man sucht nach einem Führer, der den Frieden bringen kann. Frieden aber ohne Jesus Christus, das bringt keine Lösung. Religion ist plötzlich kein Tabu mehr. Gott hat Hochkonjunktur, auch in der Berichterstattung. Sie haben vielleicht auch die Nachrichten schon vernommen, nicht wahr, dass insgesamt gerade in den christlichen Ländern der Gottesdienstbesuch um 5-10% steigt. Es gab eine Untersuchung, die das belegt, aber auf der anderen Seite ist genauso bei vielen Menschen der Drogenkonsum gestiegen, angefangen von Nikotin, Alkohol bis hin zu den Drogen. Jeder versucht, mit dieser Angst so oder so fertig zu werden. Die eingeleitete, seit dem 11. September registrierte Entwicklung, zeigt nun weltweit eine Differenzierung, die ja durch den Präsidenten Bush geprägt wurde. Auf der einen Seite Amerika und alle Verbündete und alle Staaten, die sich eins sind, aber nur pro forma, weil sie einen gemeinsamen Gegner, nämlich den Terrorismus haben. Der ist schwer auszumachen, aber die Richtung kennt man. Es ist ja schon eigenartig, nicht, dass sowohl Russland als die stärkste Macht aus der ehemaligen UdSSR und auch China sich in diese Allianz haben eingebunden. Und das ist doch schon eine eigenartige Entwicklung. Das war noch nie so. Plötzlich werden, wie seinerzeit bei Jesus, ja, die, die vorher Feind waren, Freunde. Im Kampf gegen den angeblich gemeinsamen Feind. Können wir eigentlich die Welt auch so einteilen? Hier die, die für Ethik, für Werte und Normen einstehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die bösen Terroristen. Also so einfach machen wir es uns sicher nicht. Kennen Sie die Einteilung der Bibel im Blick auf die Menschen? Da gibt es drei Gruppen, eigentlich auch nur zwei. Einerseits die Nationen, die Heiden in Anführungszeichen, als Völker, als ungläubige Massen. Dann muss man nochmal extra sehen, Israel als erwähltes Volk, aber das auch noch unter Gericht steht als Volksganzes, mit wenigen Gläubigen, messianisch gläubigen Juden. Und schließlich die Ekklesia, die Herauswahl aus den Nationen, die Gruppe, die erwählt ist aus diesem bösen Äon, von Gott erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist die biblische Einteilung. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht einseitig Partei ergreifen. Sicher bin ich dafür, und die Obrigkeit hat auch das Schwert, dass hier auf dieser Ebene Terror entsprechend geahndet wird. Aber eine Lösung des Problems, wie es die Bibel bietet, das nicht. Und wir müssen eben auch sehen, dass gerade in Amerika, trotz der Tatsache, dass da viele Menschen in die Kirche gehen oder gläubig sind, dass alles etwas eigenartig ist mit dem Glauben. Einerseits werden die Präsidenten als wiedergeborene Christen dargestellt. Bitte, ich will jetzt nicht über ihren Glauben urteilen, aber Konsequenzen kann man ja da erkennen. Andererseits hat zum Beispiel Präsident Bush in Verbindung mit dem Trauergottesdienst in New York die Vertreter aller Religionen eingeladen und alle haben zusammen gebetet. Politisch mag das alles irgendwie eine gewisse Bedeutung haben, aber vom Glauben her geht das nicht. Ist die Bibel so tolerant, wie die Toleranz heute gefordert wird? Im Blick auf die Menschen nicht nur tolerant, sondern da ist sogar die Liebe Gottes so unaussprechlich herrlich und reich, dass wir alle Menschen, ja die Feinde, lieben und segnen sollen. Aber es ist etwas ganz anderes, ob ich Gemeinschaft haben kann mit jemandem, der einen anderen Gott verehrt. Da müssen wir differenzieren. Und ich darf nur mal darauf hinweisen, dass gerade ja auch in Amerika, in New York, die erste Abtreibungsklinik der Welt entstanden ist. Oder dass dort der Autor von drei Büchern, deren Inhalte auch verfilmt worden sind, Thomas Harris, ganz schaurige, perverse Inhalte in den Romanen angeboten hat. Also es ist kaum zu fassen, was da sich ein solcher Sadist ausgedacht hat. Ich will es nur mal andeuten. Ein Arzt also, der einen Patienten behandelt, operiert und ihm den Schädel aufschneidet und sogar da das Gehirn verspeist. Kann man sich das vorstellen? Das wird dort alles publiziert und sogar verfilmt. Dann aber gibt es, und das ist eben diese schaurige Mischung dort, ja, gibt es ein gewisses Zeugnis. Der Autor hat gesagt, im Zusammenhang mit Inszenierungen, ich genieße Immunität. Jetzt lässt er jemanden sprechen, diesen Miss Starling, die Miss Starling. Ich habe Frieden mit mir gemacht. Jesus Christus hat mich von meinen Sünden losgesprochen. Der Herr ist an meiner Seite und alles ist gut. Er ist der auferstandene Jesus. Er ist bei mir. Niemand steht so schnell auf wie er. Und ich diene ihm jetzt. Und er wird mich von meinem Bett aufstehen lassen. Er wird meine Feinde heimsuchen und vor mir hertreiben. Und ich werde das Wehklagen ihrer Frauen hören und alles wird gut werden. So eine Mischung mit den perversesten Handlungen in einem Roman. Ich will nur mal darauf hinweisen, nicht, dass dann, wenn Gott auch Gerichte kommen lässt, das alles ja nicht nur eine Zufallserscheinung ist, ein Ereignis, das im Sinne irgendeines Schicksals geschieht. Nein, Gott muss eben auch, und das nicht nur im Blick auf Amerika, sondern auch im Blick auf uns, muss auch durch Gerichte antworten. Und wir sind nicht viel besser. Was sagt denn der Herr Jesus? Da war ja auch mal ein Turm eingestürzt, der Turm zu Siloa. Und die damaligen Zeitgenossen fragten, wie ist das damit? Was sagt denn der Herr Jesus? Es wird euch nicht besser gehen, wenn ihr nicht Buße tut und euch nicht ändert. Also es ist ein Anruf, ein Gericht, und Gericht soll eigentlich immer über Buße zur Gnade und zur Umkehr führen. Ich will nochmal zitieren aus Topic. Da heißt es im Blick auf diese Entwicklung, auch diese Ereignisse, die sich direkt im Anschluss an die Attentate weltweit abzeichneten, können Bibelkunde eigentlich nicht verblüffen. Praktisch über Nacht waren über 90% dieser Welt in gewisser Weise politisch geeint, zusammengeschweißt, durch einen gemeinschaftlichen Kampf gegen den Terrorismus. Der verstorbene Bibellehrer René Pachet schreibt in seinem Buch Die Wiederkunft Jesu Christi über den letzten großen Abschnitt der Weltzeit: Unter der Führung des Antichristen werden sich die Menschen ein letztes Mal dem Himmel zum Trotz an einen Turmbau von Babel machen. Und dann sagt er, was ich auch immer wieder betone im Zusammenhang mit Prophetie: In der Politik errichten sie ein absolutes Weltreich unter der Führung des Gesetzlosen, des Antichristen. In der Religion verwirklichen sie endlich die Einheit der Menschen. Und das ist auch eigenartig, das zu beobachten. Es ist ja jetzt der bekannte katholische Theologe Kühn, er hat in Göttingen doziert, geehrt worden mit einem hohen Preis, den Gorbatschow bekommen hat, Shimon Peres und der jetzige Generalsekretär der UNO. Er hat den Preis bekommen, weil er ein gemeinsames Weltethos fordert. Ich werde morgen nochmal darauf eingehen. Und das heißt, es gibt keinen Frieden in der Welt ohne den Frieden aller Religionen untereinander. Das fordert er. Und auf wirtschaftlichem und sozialen Gebieten, ich zitiere hier weiter, richten sie ein totales Regime auf, welches das Einzel wie auch das Gesamtleben beherrscht. Und das ist eben auch möglich in der Entwicklung. Die modernste Technik macht das also möglich, dass eine totale Kontrolle sein kann. Nicht? Da sind ja gerade auch in Verbindung mit der Bekämpfung des Terrorismus Methoden angesprochen worden, die den gläsernen Menschen schließlich irgendwie präsentieren. Das kommt auf uns zu. Liebe Geschwister, es sind einige Entwicklungen im Gefolge dieser Gesamtproblematik. Ich will nochmal präzisieren und zusammenfassen, was leider oft bei der Beurteilung dieser Situation auch von Gläubigen in der Regel ausgeklammert wird. Und das Entscheidende ist die unsichtbare Welt.
Darum in Psalm 2, warum toben denn die Völker? Und ist das nicht so irgendwie spürbar, nicht? Wenn Sie die fanatischen Moslems auf der einen Seite sehen und auch manchmal bei ultraorthodoxen Juden ist das nicht anders. Warum toben die denn alle? Warum ist die Welt so bewegt, das Völkermeer? Davon spricht auch die Offenbarung. Weil es letztlich, und da steht in Psalm 2, gegen den Gesalbten geht. Aber der Herr, so heißt es fast lakonisch, spottet ihrer. Ja. Er wird den Triumph behalten. Das soll uns ja getrost und gewiss machen, liebe Geschwister. Er sitzt im Regimente, sagt der Liederdichter, und führet alles wohl. Aber es ist so, es geht letztlich um Gott und Satan, um Christus und den Antichristen. Da ist die Grenz- und Scheidungs- und Entscheidungslinie. Und sicher ist auch Israel mit hineingenommen. Das wird ja auch immer wieder von fundamentalistischen Moslems gesagt, weil die USA Israel in den letzten Jahrzehnten immer wieder unterstützt haben. Darum, so hat Bin Laden gesagt, sind die USA der Kopf der Schlange oder der Satan. Ich kann jetzt im Einzelnen auf diese Zusammenhänge so nicht eingehen, aber schließlich ist die Konfrontation da. Und da geht es im Nahen Osten einfach um die Frage, welcher Gott ist der wahre Gott? Sie müssen wissen, dass die Moslems immer da, wo der Islam jeweils Land besetzt hatte, sie das als ihr eigenes Land deklarieren. Und wenn da wie jetzt so ein Staat Israel, wo jahrhundertelang Moslems die Herrschaft hatten, ja, entsteht, ist das religiös gesehen für sie eine Art Niederlage. Die müssen kämpfen, bis diese Insel eines anderen Glaubens beseitigt ist. Nicht? Das steckt letztlich dahinter. Ob fanatisch oder nicht, im Allgemeinen sind die Fundamentalisten und das fordern die wirklich Korangläubigen, dass die Fundamentalisten auch zugleich Dschihadisten werden. Dschihad ist der Heilige Krieg. Wenn die Gläubigen, die Bibelgläubigen, auch so klar oft schon, also nicht in dem Sinne, dass sie den Krieg nach außen tragen, ja, aber überzeugt sind von der Botschaft, dann können sie auch überzeugend wirken. Aber ich will zum Abschluss dieser Sache Auseinandersetzung zwischen den Mächten der unsichtbaren Welt und schließlich dem Kampf der Religionen sagen, keiner, der im Namen des Christentums im Verlauf der Geschichte mit Feuer und Schwert den Glauben verbreitet hat, kann sich auf das Evangelium berufen. Es hat ja Karl den Großen gegeben, den man den Sachsenschlechter genannt hat. Kreuzritter, nicht? Und darum weisen manche auch auf diese Entgleisung des Christentums hin. Ist aber etwas anderes, als wenn man gegen die Moslems argumentiert, da kann man es wirklich vom Koran ableiten. Ich habe das nachgeprüft und auch die Leserzuschriften in Idea Spectrum beweisen das eindeutig, die einen klaren Blick haben. Darum neben dem in der unsichtbaren Welt stattfindenden Kampf wird sich das auf dieser Erde darstellen und letztlich geht es, ich sage es nochmal, um den Gesalbten, um Jesus Christus. Und der Gesalbte ist hebräisch Messias und griechisch Christus. Um ihn geht es letztlich. Und er, dieser Herr, der hat uns erlöst, der hat sein eigenes Blut für die anderen vergossen. Und der Mohammed hat das Blut der anderen vergossen. Merken Sie den totalen Unterschied? Bitte, das ist nicht etwas Subjektives von mir, das kann man rein faktisch argumentativ feststellen. Dann noch, wenn die Völker toben, werden wir leider nicht wie die vielen Friedensbewegungen den Frieden jetzt erreichen. Sie wissen, dass es ja auch in Israel eine solche Bewegung gibt. Peace now, also den Frieden jetzt. Oder Frieden gegen Land. Was sagt denn der Herr Jesus? Es wird sein, bis zum Ende, Kriege, Kriegsgeschrei und dann ein Volk wieder das andere. Das ist die Situation in dem bösen Äon. Und der Lügner und Mörder von Anfang an, liebe Geschwister, Lügner und Mörder, ich glaube, das brauche ich gar nicht weiter auszulegen. Überall da, wo gelogen, betrogen und mit Schwert der Glaube verbreitet wird, ist es nicht die Wahrheit Gottes. Denn unser Herr ist die Liebe. Und hat er nicht mal einen Petrus, der auch da im eigenen Eifer seinen Herrn verteidigen wollte, hat der Herr nicht ihn zur Raison gebracht? Ne? Stecke dein Schwert in die Scheide. Das ist die biblische klare Anweisung. Liebe Geschwister, so viel zunächst mal zu diesem äußeren Geschehen. Das Innere will ich morgen noch einmal aufgreifen. Und jetzt nun zu dem Gebet im Blick auf unsere Aufgaben. Und da haben wir eine göttliche Waffe in Verbindung mit der Gesamtwaffenrüstung. Und auf die will ich zunächst eingehen. Epheser Kapitel 6. Und da wird uns auch bezeugt, wie in der unsichtbaren Welt der Kampf aussieht. Wir haben also nicht primär mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Sagt auch Paulus eindeutig. Darum seid stark im Herrn und der Macht und Kraft seiner Stärke. Weil es so ist, weil diese Welt nicht befriedet ist und weil das Reich Gottes jetzt nicht auf Erden geschaffen kann, werden kann. Was die katholische Kirche will, De Civitate Dei, also den Reich Gottes Staat auf Erden hier schon errichten, das ist nicht im Sinne der neutestamentlichen Gemeindelehre. Darum heißt er, greift in Vers 13 die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt, wenn ihr alles ausgerichtet habt. Hier ist primär von einem Abwehrkampf die Rede. Und auch das werde ich morgen nochmal aufgreifen. Haben wir als Christen nun durch Jesusmärsche zu demonstrieren oder eine solche Kriegsführung, wie sie teilweise von Amerika her auch propagiert wird, durchzuführen, dass wir ganze Regionen, fast Länder von dämonischen Mächten frei beten? Das steht nicht hier drin, sondern jeder Einzelne, der ein Glied am Leibe Christi ist, soll angetan sein mit der Waffenrüstung. Und da ist es zuerst die Wahrheit. Steht nun umgürtet an euren Lenden mit dieser Wahrheit, dann angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, das ist das, was der Herr uns geschenkt hat, seine Gerechtigkeit, beschuht an den Füßen, und jetzt hören Sie, das steht hier eindeutig, mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Auch der Islam spricht von einem Haus des Friedens, aber nur da, wo die Scharia herrscht. Wo der Islam in der Minderheit ist, ist es das Haus des Krieges. Da darf der Dschihad mit allen Varianten geführt werden. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt den Helm des Heils zur Errettung, droben ist das. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und das erscheint eigentlich die einzige Angriffswaffe zu sein. Aber es muss ein zweischneidiges Schwert sein. Wahrheit und Liebe. Und jetzt kommt das, musst du dich vorausnehmen, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht dir zu mit allem Anhalten und Flehen. Nicht, was das für eine Aufforderung ist, dass wir uns der immer wieder stellen. Für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das ist also der entscheidende, von Gott gewählte Zweck, wenn wir beten sollen. Nicht, dass diese Welt jetzt befriedet wird. Es kam jemand, oh, jetzt müssen wir aber beten, dass wir Gott umstimmen. So nicht. Wir werden Gott nicht umstimmen können. Sein Plan ist klar. Gerichte werden kommen, aber wir können wie ein Abraham in dieser Situation einstehen, dass noch etliche errettet werden. Das war der Dienst Abrahams anlässlich des bevorstehenden Untergangs von Sodom und Gomorra. Er konnte nicht ringen und fasten, dass nun ganz Sodom und Gomorra errettet würde. Wir müssen einfach beim Wort bleiben und nüchtern bleiben. Es geht um das Geheimnis des Evangeliums. Liebe Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das immer wieder begreifen lernen, auch in Verbindung mit dem Gebet. Sicher wäre ich auch erfreut, wenn hier stünde, wir können jetzt beten, sodass alle Gewalt aufhört, dass die Weinde von Gott niedergestreckt würden. So ist aber von Gott her die Anweisung im Blick auf das Gebet für die Gemeinde nicht. Liebe Geschwister, wenn es nun heißt in Epheser 1, und ich will also dieses erste Gemeindegebet noch in dem letzten Teil behandeln. Paulus hört nicht auf zu beten, Epheser 1, Vers 16. Warum? Weil er gehört hat von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in ihnen ist, und von der Liebe zu allen Heiligen. Hört nicht auf zu danken, erwähnend in den Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis. Also was brauchen wir in dieser schweren Zeit? Und darum bittet Paulus. Mehr noch als das zu Anfang war. Den Geist der Weisheit und der Erkenntnis und auch den Geist der Prophetie, damit wir wissen, was dran ist. Es bewegt mich schon, wenn heute viele, viele Methoden praktiziert werden, die nicht biblisch gemäß sind. Darum, liebe Geschwister, ist es wichtig, was wir tun sollen in dieser Zeit. Das ergibt sich aus diesem Aufruf im Gebet. Zuerst, dass wir uns selber prüfen. 2. Korinther 13, Vers 5, ob wir im Glauben stehen. Zweitens, alles prüfen und das Gute behalten. 1. Thessalonicher 5, 21. Und drittens, die Geister, ob sie aus Gott sind. Nach 1. Johannes 4. Das ist ein Befehl, prüfe die Geister. Es wird immer wieder argumentiert, das erlebe ich also auch selbst bei solchen, die schon lange im Glauben stehen. Selbst in Langensteinbach hatten wir jetzt ein Gespräch und eine Diskussion darüber, wo nicht alle klar sahen. Es geht doch nicht darum, dass hier und da Menschen etwas bezeugen, so oder so, sondern es ist die Frage, was für ein Geist steckt denn letztlich dahinter? Und der Geist kann nur anhand der entsprechenden Schriften geprüft werden. Es geht nicht darum, dass wir die vielen Millionen Moslems diffamieren. Die meisten wissen das gar nicht anders und viele sind sicher auch friedliebend. Aber die Geister muss ich prüfen. Und ich darf das hier schon mal sagen, wenn in der neuesten Nummer von Idea Spectrum steht, dass Bill Heibels, der Leiter dieser größten Gemeinde wohl in Amerika oder im Westen überhaupt, Willow Creek ist Ihnen ein Begriff sicher, ja, nicht? Denn diese Programme werden ja überall hier in Deutschland vorgestellt. Es gibt ja jedes Jahr Konferenzen dazu. Wenn dieser Bill Heibels einen führenden Moslem sprechen lässt, könnt es nachlesen in der letzten Nummer von Idea Spectrum, und der sagt, wir glauben an Jesus oft mehr als ihr Christen, dann ist das Taktik. Darum heißt es, prüfe die Geister. Was steht im Koran darüber? Da steht darüber, solange sie in der Minderheit sind, können sie die anderen auch mit Unwahrheiten, wenn es dem Koran dient, ja, begegnen. Also ich weiß nicht, entweder kennen die meisten Gläubigen den Koran nicht, ja, oder sie wollen es bewusst vertuschen. Hier steht doch, wir brauchen den Geist der Weisheit und der Erkenntnis, erstens zu seiner selbst. Und da geht es um Gott. Nur wenn ich ihn erkenne, unseren herrlichen Heiland und Erlöser auch, ja, wenn ich das Original kenne, den Christus, dann kann ich unterscheiden, wo ein antichristlicher Geist ist oder sogar Antichristen da sind. Das konnte der Johannes. Und er hat dann auch klar gesagt, habe keine Gemeinschaft mit ihm. Ist das lieblos? So wird es heute dargestellt. Ne? Ihr Fundamentalisten, und das wird auf uns zukommen. Aber auch erleuchtete Augen des Herzens, damit wir wissen, was die Hoffnung oder das Erwartungsgut der Berufung ist und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Das sollen wir erkennen. Dann können wir auch unterscheiden. Nicht, dann würde ich doch nicht mit einem Buddhisten zusammen beten können, wo der Buddhismus die Reinkarnation lehrt und das so oft, bis endlich der Mensch ins Nirvana, ins selige Nichts eingeht. Was ist doch das im Gegensatz zu der herrlichen Berufung, die wir haben? Ne? Reichtum der Herrlichkeit, zu einem Erbteil gekommen. Da gibt es keine Gemeinschaft, liebe Geschwister. Oder sind Sie anderer Meinung? Ich muss nur das sagen, was hier im Wort steht. Aber da ist auch die Folge, wenn wir so einen Durchblick haben und wenn der Herr uns dieses Ziel schenkt, dass wir die überschwängliche Größe seiner Kraft erkennen, der an uns den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke geschenkt hat. Darum bittet Paulus, dass wir also nicht nur Dinge im Kopf haben, weisende Erkenntnis, etwas Wunderbares geht, aber auch weit über Wissen hinaus, ist immer lebensbezogen, und dann zugleich die Kraft, Widerstand zu leisten, im Gehorsam zu wandeln und zu wissen, wo unser Erbe ist, das Ziel zu kennen. Und jetzt kommt, deswegen habe ich gerade dieses Gebet auserwählt, nochmal etwas Wunderbares im Blick auf die Mächte in der unsichtbaren Welt, ja? Er hat also diese Kraft wirksam werden lassen, das ist die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten herausholte. Diese Kraft, die muss in uns wirken und darf in uns wirken. Und der Vater, der den Christus, seinen Sohn, erweckt hat aus den Toten, hat ihn zu seiner Rechten in die himmlischen Örter versetzt. Und jetzt kommt in Vers 21 in Verbindung mit dem Gebet diese Belehrung. Über jedes Fürstentum, jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Liebe Geschwister, ich würde es ja nicht wagen, so über diese Ereignisse zu sprechen, sicher mit einem Hintergrund, der nicht gerade irgendwie beruhigend wirkt. Aber was nützt es, wenn wir die Wahrheit verschleiern? Wir müssen den Gegner erkennen, aber dürfen nun auch das andere wissen. Der ist schon längst besiegt. Er ist schon entmachtet. Für uns total, für die Welt insgesamt juristisch. Und eines Tages wird das offenbar werden. Er hat den Triumph erreicht. Über jede Gewalt, Macht, über jedes Fürstentum, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Sowohl in dieser Welt, in diesem Zeitalter, als auch in dem zukünftigen. Das ist doch tröstlich. Unser Herr hat schon längst den Triumph auch nach Kolosser 2, Vers 15 errungen. Er hat all diese oppositionellen Mächte, die hat er zur Schau gestellt, entwaffnet und einen Triumph aus ihnen gemacht. Ja, sieht es danach aus in der Welt? Das Gegenteil. Nur die Kinder des Glaubens können das fassen und sie wissen, was Tatsache ist, wird in Äonen sich auch in der ganzen Schöpfung als real erweisen. Noch hat er, der Fürst und Gott dieser Welt, sein Werk in den Kindern des Unglaubens. Er hat deren Sinne verblendet. Ja, das müssen wir eindeutig und klar registrieren. Aber wir dürfen wissen, er ist Jesus Christus auch unser Haupt. Und wir dürfen jetzt schon mit ihm nach 2. Korinther 2, Vers 14, im Triumphzug einhergeführt werden. Und wenn wir jetzt das Siegeslied des Apostels Paulus in Römer 8 betrachten würden, wir, ich will einen Aspekt noch aufgreifen, eben bezeugt, ja, dass angesichts der Widerwärtigkeiten Tod, Leben, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefe, Gewalten und Mächte beschreibt er, ja, Kreaturen, nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Das ist eine Gewissheit. Und zuvor sagt er, in all dem überwinden wir weit. Darum kann er ein solches Siegesgebet sprechen. Noch einmal, er hat alles seinen Füßen unterworfen, Vers 22, und er hat ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, der Gemeinde. Welche ist sein Leib? Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Er ist das Haupt, wie seine Glieder, und durch diese Ekklesia, durch diese Leibesgemeinde. Und darum bittet Paulus, dass sie ausreift und die herrliche Erkenntnis Gottes bekommt und die Kraft. Wird Gott einmal die ganze Schöpfung zu seinem Ziel führen, zu dem Ziele Gottes, zu seiner Herrlichkeit. Bis Gott sein wird, alles in allem, und liebe Geschwister, dazu gehören die fanatischen Moslems. Die werden auch eines Tages von unserem Herrn überwunden, wenn auch durch Gerichte. Dazu gehören die orthodoxen Juden, die noch die Decke vor den Augen haben. Dazu gehört die gesamte Schöpfung. Das ist doch etwas Mutmachendes, Tröstliches, etwas Gewisses. Das dürfen wir für uns immer wieder persönlich nehmen und glauben. Darum, liebe Schwester, meine ich, ist es wichtig, in einer solch schweren, schwierigen Zeit, das im Gebet zu verinnerlichen, um Weisheit und Erkenntnis zu bitten, um die göttliche Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren und dass wir in Verbindung mit der Waffenrüstung Gottes darum bitten, dass dieses herrliche Evangelium, das ein Geheimnis ist, um die Leibesgemeinde herauszulösen, weiter verkündigt wird in einer Zeit, die ihrer Bestimmung entgegengeht. Das ist wichtig, und ich denke, dass wir seit dem 11. September sicher ein ganzes Stückchen auch der Wiederkunft unseres Herrn entgegen näher gegangen sind. Und wir brauchen, ich habe ja primär auf äußere Dinge hingewiesen, ich werde morgen nachweisen, dass die Innenlinie sehr entscheidend auch ist, die wir zwar mit den äußeren Ereignissen verbinden müssen, aber dass wir eigentlich gar nichts Sensationelles mehr erwarten brauchen. Unser Herr kommt, denn wie war der erste Entrückte, der siebte Adam? Lebt er in einer Zeit voll Kriegen und Verfolgungen? Nein, da war gar nichts an äußeren Repressalien, an kriegerischen Ereignissen da. Er hielt mit Gott Schritt. Dazu sollte auch dieser Wortdienst dienen, und ich rechne damit, dass der Herr sein Wort lebendig macht, dass wir es innerlich aufnehmen zum Lob, Preis der herrlichen Gnade unseres großen Gottes. Amen.
Auch weil dort nichts los war. Und es sind da plötzlich Wälder. Die wachsen doch nicht einfach über Nacht. Da ist doch Besiedelung, da ist doch Aufforstung geschehen. Ja, von wem denn? Wie denn? Da ist doch 100 Jahre, bevor der Staat Israel überhaupt ins Leben gerufen worden ist, ist doch im Land was geschehen. Da wurde gearbeitet. Da wurde Pionierarbeit geleistet. Weiß man das in unserem Land? Ich habe im Geschichtsunterricht davon nichts gehört. Noch nie. Im Dritten Reich haben uns andere Dinge eingebläut. Ein Volk im Land der Väter. Ausgerechnet dort. Man hat selbst Theodor Herzl lange mit dem Gedanken gespielt, man könnte Uganda als eine Art Heimstätte für die Juden machen. Hitler hat mit dem Gedanken gespielt, alle Juden auf Madagaskar anzusiedeln. Immer wieder hat man in der Welt, da hat ja England eine ganz wichtige Rolle gespielt, hat man in der Welt versucht, eben das Judenproblem zu lösen. Nicht bloß mit Verfolgung und Ausrotten, manchmal auch mit Assimilieren, das heißt Angleichen, Anpassen. Selbst von den Juden wurde das so betrieben, streckenweise, und es hat nie funktioniert und nie geklappt. Und nun passiert es. Im Land der Väter. nicht irgendwo anders. In dem Land, das nach der Verheißung Gottes eben in Gottes Programm steht, ist Gottes Land. Und ausgerechnet im Namen Israel, nicht mit irgendeinem anderen. Es heißt nicht Palästinenserstaat oder Judenstaat oder wie auch immer, es heißt Israel. Das heißt doch Gottes Streiter. Wer die geschichtlichen Fakten sich vergegenwärtigt, wie das dazu kam, dass das alles so geworden ist, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Heinz Schumacher hat ja ein kleines Büchlein geschrieben, ich weiß nicht, ist es vergriffen, Israel, Gottes Wundervolk. In der Tat, Gottes Wundervolk. Aber da muss man es verstehen, die Innenseite des ganzen Geschehens zu betrachten. Nicht einfach, wie es alle Welt macht, von außen dran hingucken. Mit der Staatsgründung Israels, so meine ich, das ist jetzt der Blick von der Innenseite her, hat Gott begonnen, sich den Boden für das Endgeschehen zu bereiten. Ich möchte sagen, die Bühne aufzustellen, mit den verschiedenen Kulissen, um wirklich das Enddrama einzuleiten. Die ganze Welt kommt an Israel nicht vorbei. Nun fragt man sich heute da und dort, ja, sind alle Juden im Land, die meisten sind doch noch in Amerika. Das stimmt. In den letzten Jahren sind viele aus Russland ausgewandert, weil dort ein starker antisemitischer Trend ja aufgewacht ist. Nicht alle Juden sind in Israel. Israel könnte das wahrscheinlich noch gar nicht verkraften. Denn das ist ja immer auch mit Integrationsmaßnahmen und Aufgaben versehen. Aber immerhin, aus über 140 Nationen sind Juden in Israel. Da könnte man schon sagen, aus aller Herren Länder. Ich bin Zeitzeuge, das kann ich bezeugen. Auf den Israelreisen sind uns aus allen verschiedenen Nationen Leute begegnet, wenn man da gefragt hat, wo kommen sie her? Polen, Russland, Argentinien, Rumänien. Da kann man durch die ganze Welt marschieren. Indien, Afrika. Wir haben schwarze Juden kennengelernt. Und die Inderin, die da an der Rezeption war, die hat so eine dunkelbraune Haut gehabt, dass man gedacht hat, das ist eine wirkliche Inderin. War aber eine Jüdin. Im Land der Väter. Brüder und Schwestern, vergessen wir nicht, Gottes Vorzeigevolk, wenn ich vor ihren Augen, vor den Augen, vor unseren Augen, vor den Augen der Welt, vor den Augen der Weltbevölkerung, an euch zeige, die Welt soll nach Gottes Plan und Willen auf Israel schauen. Das will Gott. Es ist Gottes Vorzeigevolk. Die Gläubigen sollen aufmerken, wenn es im Heiligen Land rumort. Ja, also, wenn es irgendwo rumort, dann doch dort. Die Sammlung Israels, die ja nun nicht erst seit 1948 läuft, sondern schon in verschiedenen Wellen vorher, die Sammlung Israels ist eine so klare Erfüllung des Wortes Gottes. Soll ich sagen, das ist der erste Teil dieser Lehrstunde. Und der zweite Teil ist das Errettetwerden, die Erneuerung dieses Volkes. Wenn die Decke von den Augen genommen wird. Ich habe noch einen letzten Punkt. Israel als Zeichen. Es ist Gottes Priestervolk. Hier muss ich allerdings jetzt noch zukünftig reden. Es wird Gottes Priestervolk. Das ist diesem Volk bei seiner Geburt in die Wiege gelegt worden. Ihr sollt mir ein heiliges Volk von Priestern sein. Priester vertreten Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott, haben also Mittlerfunktion. Und das wird Israel einmal erfüllen. Das ist Gottes Plan. Von diesem Ziel geht Gott nicht ab. Da erfahren wir dann ein Beispiel für die Treue Gottes, der einfach zu seinem Wort steht. das Priestervolk, das den Dienst dann einmal tun wird an der ganzen Welt. Ich habe heute den ganzen Nachmittag lang, als wir hierher gefahren sind, und ich gemerkt habe, dass der Regen auch unterwegs ziemlich mager ausgefallen ist und da gab es dann braun gebrannte Wiesen und Felder, dachte ich, also Regen wäre schon nötig. Da wurde ich erinnert an ein Saharia-Wort, das Volk, und damit war ein Heidenvolk oder sind die Heidenvölker gemeint, die dann, wenn es soweit ist, eben im Reiche Gottes, die nicht nach Jerusalem ziehen, offensichtlich ist es da auch noch möglich, dass man auf Abstand geht, auf Distanz und sagt, naja, die Juden, ja, vielleicht und so. Und man schwenkt einfach nicht ein und will nicht das Gesetz, die Weisung aus Zion annehmen, dass es über ein solches Volk nicht regnet. Sagt der Saharia. Da denkt man, was soll's, wenn es nicht regnet? Naja, also bitte, regnet es halt nicht. Ja bitte, das ist doch das Leben, Wasser ist doch Leben. Und wenn es lange Zeit nicht regnet, versiegen die Quellen und dann versiegen die Bäche und dann? Gottes Priestervolk wird mit seiner Aufgabe, die sein Gott es zugedacht hat, noch dahin kommen, der ganzen Welt ein Segen zu sein. Liegt in Gottes Plan. So wird Gottes Handeln an und mit Israel zu einem Orientierungszeichen für uns. Man sagt nicht umsonst immer wieder, der Zeiger an der Welt nur Gottes. Wie weit sind wir in der Nacht dieser Weltzeit? Was haben wir heute Abend am Tisch gesagt? Ich habe gefragt, also wenn es doch mit Israel immer mehr so sich zuspitzt und die ganze Situation immer brisanter wird und die Gegnerschaft gegen Israel und dann schließlich gegen Jerusalem, Saharia 12, ich habe hier darüber schon mal einen Vortrag gehalten, wenn alle Welt gegen Jerusalem marschieren wird, wenn sich das so zuspitzt, dann müsste doch eigentlich die Entrückung gar nicht mehr so weit weg sein. Oder? Das ist doch eine Art von Orientierung, ohne dass wir da jetzt mit irgendeinem Datum daherkommen. Die Welt wird sich gegen Israel formieren. Dahinter steht der Hass Satans, der die Heilsträgerkörperschaften auf der schwarzen Liste hat. Und ganz besonders hat es der Teufel jetzt mit Israel zu tun. Auch die Gemeinde steht bei ihm auf der schwarzen Liste, denn das ist ja das andere Heilsträgervolk. Die Gemeinde soll sich rüsten, zubereiten, bereit machen auf den Tag ihres Herrn. Und je turbulenter, je wilder, je fragwürdiger und menschlich gesprochen, je hoffnungsloser es zugeht in der Welt und ganz besonders jetzt im Brennpunkt Israel, umso mehr sollten wir das Wort beherzigen. Seht auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Machen wir doch bitte unsere, jetzt rede ich von der Gemeinde Jesu Christi, unsere Naherwartung nicht zur Fernerwartung oder überhaupt zur Nicht-Mehr-Erwartung. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. So, Israel als Zeichen. Meine drei Punkte waren, es ist Gottes Vorzeigevolk, es ist Gottes Offenbarungsvolk und es ist Gottes Priestervolk. Wenn ich vor ihren Augen an euch zeige. So, und morgen Abend ist das Thema dran, wie Gott seinen Namen heiligt. So geht es ja dann weiter, dass ich heilig bin. Und Ezekiel hat ja im Umfeld gerade dieses Wortes, das ich zitiert habe, gerade viel von der Heiligkeit Gottes zu sprechen. Das ist dann morgen Abend dran. Nun, lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du Heiland und Retter der Welt, du bist gekommen zu den Deinen, in dein Eigentum. Die Deinen haben dich zunächst nicht angenommen. Du bist nun durch die Verkündigung des Evangeliums gekommen zu allen Völkern in der Welt und auch zu uns. Wir haben durch dein Wort dich vernommen und dich gehört und dürfen es immer wieder erfahren, dass du ein lebendiger Herr bist, der redet, der auch in unseren Tagen handelt. Hab Dank, dass du dir deine Gemeinde sammelst auf deinen Tag. Und hab Dank, dass du auch zu deinem Volk wiederkehren wirst und dass dein Volk seine Erneuerung erlebt. Wir bitten herzlich, lass doch auch in Israel einen gangbaren Weg geschenkt werden für die Menschen dort, die so leiden. Lass doch zwischen den verfeindeten Gruppen Brücken gebaut werden. Schenke, dass nicht der Hass regiert, sondern die Vernunft. Wir wissen ja aus deinem Wort, dass das Böse und der Böse ausreifen werden und ausreifen müssen. Dass aber du letztlich den Sieg davonträgst. Wir bekennen und bekunden heute schon deinen Sieg und danken dir herzlich, dass über allem deine Liebe steht und deine Treue und dein lebendiges Wort, das du erfüllst. Herr, lass uns in deinen Zusagen getrost und zuversichtlich bleiben. Amen. Ich wollte vor dem Singen der letzten Strophe noch ein paar Sätze sagen. Jetzt sage ich es halt jetzt zum Abschluss zu den Büchern, die wir mitgebracht haben. Da ist ein Buch dabei, für das halte ich also getrosten Herzens eine heiße Werberede. Und zwar stammt es von einem Hans Eisler. Hans Eisler ist der leibliche Bruder von dem Pfarrer Konrad Eisler. Einzelnen vielleicht bekannt, er ist auch, ich sehe Nicken, über die Grenzen Württembergs hinaus bekannt geworden, Stadtpfarrer in Stuttgart, jetzt auch im Ruhestand. Und dieser Bruder Amtsrichter war lange Jahre Synodalpräsident von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Der hat ein Buch geschrieben, das jetzt den Titel trägt, Wegbereiter für Israel. Das ist ein Geschichtsbuch. Er hat 100 Jahre Geschichte Israel beschrieben, ich glaube über 60 Bücher durchgearbeitet und hat eben das jetzt als Buch gebracht. Das ist so spannend und interessant, einfach aufgrund der geschichtlichen Tatsachen. Und zwar die Zeit von 1850 bis zur Staatsgründung, also rund 1950. 100 Jahre Geschichte Israel. Aber das, was das Besondere daran ist, das Ganze ist eingebettet in die Heilsgeschichte Gottes. Das Buch beginnt mit 3,5 Seiten Verheißungen, dass Israel wieder in sein Land kommt. Und endet auch mit einem biblischen Ausblick. Und dazwischen sind also diese geschichtlichen Fakten zusammengetragen, die bei uns weithin, also ich gehe jetzt da von mir aus, im Geschichtswissen wie ein weißer Fleck ist. Die 100 Jahre Geschichte Israels waren mir nicht bekannt. Ich habe ja von den Bäumen, die schon 20, 30 Meter hoch gewachsen sind, gesprochen. Ja, das ist alles in der Zeit geschehen. Ich war Landbesiedelung. Und in diesem Buch ist auch nachgewiesen, dass diese Dauerlüge, wirklich, Israel würde den Palästinensern das Land wegnehmen, einfach nicht stimmt. Und das wird dauernd behauptet und kolportiert und der eine schwätzt dem anderen nach. Und am Schluss meint man, wenn so viele sagen, dann müsse es stimmen. Also dieses Buch kann ich wärmstens empfehlen. Ich kann sagen, wer da mal angefangen hat, der kommt fast nicht mehr davon weg. Allein aufgrund dieser geschichtlichen Tatsachen, die in diesem Buch beschrieben sind. Das kostet 26 Mark. Das ist seit Mai auf dem Büchermarkt, also noch ganz frisch, einigermaßen. Und ich, wie gesagt, ich trete für dieses Buch gerne in die Bresche. Man, das sagte ich ja im Vortrag schon, man muss heute für Israel Stellung beziehen. Pro, zu diesem Volk stehen. Das Verteidigen, nicht alles bloß blind gutheißen, das meine ich gar nicht. Aber einfach aufgrund der Bibel pro Stellung beziehen. Wisst ihr, das kann man so machen? Hat Ihnen schon einmal ein Jude was getan? Wenn da irgendeiner kommt und sagt, ja die und so. Und da, also, wisst ihr, wir erleben da Geschichten, das ist manches Mal zum Heulen. Und da dann positiv sagen, doch bitte, aufgrund der Bibel, es ist Gottes Volk und Gott wird mit diesem Volk zurechtkommen. Da kann dieses Buch und will dieses Buch helfen. Nun, ich habe ja mein Buch auch mitgebracht. Das habe ich ja schon ein paar Mal dabei gehabt. Ich mache es jetzt so. Beide Bücher, also Israel im Doppelpack, das Israel-Thema im Doppelpack mit Eisler und Leier, zu 40 Mark, dann spart noch jemand sogar, wenn man das mitnimmt. Wäre auch eine Sache zum Verschenken, weitergeben, Informationen weitergeben, auch biblische Informationen, um einfach da zu helfen, etwas gegen diese Welle des Anti aufzubauen. Das andere habe ich auch wieder dabei, die Langenberg-Auslegung der Offenbarung, Apokalypse aktuell, und das kleine Büchlein von mir, Jesus allein. Hinten ist aufgebaut, schaut euch nachher um. Und danke fürs Zuhören noch jetzt mit der Verlängerung.